Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Auch in Europa heute interessiert uns Boris Johnsons Plan, das Parlament in Großbritannien vorerst zu pausieren. Kurz vor dem angedachten Austritt des Landes aus der EU steckt der britische Parlamentarismus damit in der Krise? Dazu gleich mehr. Außerdem zum Brexit. Internationale Firmen ziehen aus dem Königreich weg, in die Niederlande. Und einige Tschechen sind tief verschuldet wegen alter Kreditverträge und laxer Gesetze. Spezialisierte Anwälte wissen allerdings, wie sie ihre Mandanten aus der Schuldenfalle befreien können. Der vierte Teil unserer Reportagereihe. Die Pause für das britische Parlament von Mitte September bis Mitte Oktober ist auch von der Queen genehmigt. Premier Boris Johnson erntet nun heftige Kritik von Abgeordneten sämtlicher Parteien in Großbritannien. Ihnen zufolge will Johnson sie in eine Zwangspause schicken und sie so daran hindern, einen Brexit ohne Abkommen zu verhindern. Was das nun für den britischen Parlamentarismus bedeutet, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Florian Meinl gesprochen. Er ist Professor am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Würzburg. Außerdem Autor des Werks Vertrauensfrage, Parlamentarismus in der Krise. Und genau diese Frage, ob der britische Parlamentarismus in der Krise steckt, das habe ich ihn zuerst gefragt.
Ja, sicher. Das tut er aber schon seit einer ganzen Zeit jetzt. Im Grunde tut er das ja seit Beginn des Referendums. Der Vorgang, den wir jetzt beobachten, ist nicht so außergewöhnlich. Eine solche Prorogation des Parlaments bedeutet ja, dass alle noch laufenden Gesetzgebungsverfahren sich erledigen und danach eine neue Sitzung beginnt. Und das ist an sich jedes Jahr um diese Zeit üblich. Freilich normalerweise nur für ein paar Tage und natürlich läuft normalerweise auch nicht gerade eine EU-Austrittsfrist ab.
Aber man muss dazu sagen, die Zeit durch diese Zwangspause, die Boris Johnson nun verordnet von der Queen genehmigt wurde, die schränkt den Einfluss der Abgeordneten in der Brexit-Frage schon enorm ein.
Das ist sicherlich richtig. Und natürlich ist auch vieles, was da an Kritik geäußert ist, wird berechtigt. Aber mir ist es ein bisschen billig, jetzt so die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, ja, wie kann der nur? Und das Anschlag auf die Verfassung. Man muss sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass die Tories ja 2017 bei der Wahl ganz offiziell mit der Botschaft angetreten sind, dass ein Austritt ohne Abkommen besser sei als ein schlechtes Abkommen. Und das in gewisser Weise ist immer eine Schwäche der May-Regierung gewesen ist, diese Drohung mit dieser Option intern und extern aus der Hand gegeben zu haben. Und das verweist vielleicht auf ein viel fundamentaleres verfassungsrechtliches Problem, dass der britische Premierminister seit einer Gesetzesänderung von 2011 das alte, angestammte Recht nicht mehr hat, das Unterhaus einfach aufzulösen und Neuwahlen selbst herbeizuführen und damit das Risiko einzugehen, eine Wahl zu gewinnen oder zu verlieren. Das hatte er bis 2011. Dadurch gibt es jetzt in der Situation keinen echten verfassungsrechtlichen Ausweg. Denn ich meine, dass Boris Johnson sein Amt nicht der Fraktion, also nicht dem Parlament, sondern den Parteimitgliedern verdankt, das ist ja ein ernsthaftes Problem für ihn. Und die Tatsache, dass es ein Parlament ist, in dem es nur negative Mehrheiten gibt, ist ja auch ein Problem, das Johnson nicht irgendwie erzeugt hat, sondern das er geerbt hat. Und deswegen ist es aus seiner Sicht, würde ich sagen, um ihn so ein bisschen zu verstehen, nicht unplausibel, dass er das an sich anders gemeinte Instrument der Parlamentswahlen, also der Prorogation, benutzt, um in der gegenwärtigen Krise irgendwie eine Entscheidung in diesem Machtkampf zu suchen, in den er dann irgendwie zu Neuwahlen kommen kann.
Also sehen Sie jetzt keinen tiefen Einschnitt in der Geschichte des britischen Parlamentarismus in dieser Sache?
Naja, es ist schon ein Einschnitt, aber der Einschnitt liegt vielleicht woanders. Denn der Einschnitt liegt vielleicht darin, dass mit dem Referendum damals etwas in diesem diffizilen Gefüge des britischen Regierungssystems, ja, ich will nicht sagen kaputt gegangen, aber doch ins Wanken geraten ist, weil dieses Referendum im Grunde ein Fremdkörper in diesem System ist, das aber aus politischer Opportunität niemand sagen kann. Denn den Willen des Volkes ignorieren will offiziell niemand, der Wille des Volkes aber auch so diffus, dass alle sagen können, dass sie ihn vollziehen. Ja? Und deswegen ist natürlich klar, dass beide Regierung und Opposition versuchen, sich auf das Volk zu berufen. Die Opposition versucht, das Verhalten von Boris Johnson als Staatsstreich von oben hinzustellen. Und natürlich macht die Persönlichkeit des Premierministers diese Lesart plausibel. Andererseits aber, vielleicht auch gehört auch das zur Wahrheit, muss ja mit diesem konkreten Parlament, was wir haben, sicherlich niemand sonderlich großes Mitleid haben. Denn es hat es ja in Monaten nicht geschafft, eine positive Mehrheit für irgendwas zu bilden und hat damit in gewisser Weise seiner eigenen Entmachtung zugearbeitet.
Aber Herr Meinl, Sie haben vorhin den Willen des Volkes erwähnt. Wer sollten in dieser, ich sage mal, heißen Phase des Brexits die Politik an die Bürger herantragen, wenn nicht die Abgeordneten?
Das ist eben eine offene Frage. Das parlamentarische Regierungssystem kennt ja beide Möglichkeiten. Also gerade das britische parlamentarische Regierungssystem ist ja historisch ganz stark dadurch geprägt und im Grunde erst dadurch entstanden, dass die politische Führungsverantwortung, das Recht der Gesetzgebungsinitiative, das Recht, die Tagesordnung des Parlaments zu bestimmen, eben gerade nicht beim Parlament, sondern bei der Regierung liegt. Und dadurch Parlament und Regierung zu einer Einheit verbunden sind, wo man nicht mehr so genau sagen kann, ob es die parlamentarische Mehrheit ist, die sagen, bei der die Führung liegt, oder die Regierung. Und das ist ja im Grunde im Moment das Problem, dass wir also einen tiefgreifenden Riss, eine tiefgreifende institutionelle Störung haben im Verhältnis von Regierungsmehrheit im Parlament, von Parlament einerseits und der Regierung auf der anderen Seite.
Welche Gegenmaßnahmen könnten die Parlamentarier jetzt noch ergreifen?
Also ich sehe mal von der etwas vagen Möglichkeit ab, die Sitzungspause jetzt auf gerichtlichem Weg zu stoppen. Da bin ich mir nicht so richtig sicher, an was die da denken. Die Chancen des Parlaments, jetzt noch ein Gesetzgebungsverfahren durchzubringen, was dann einen No-Deal ausschließt, die sind vermutlich tatsächlich sehr gering. Allerdings ist auch das, glaube ich, nach dem 14. Oktober zumindest theoretisch noch möglich. Die einzige Möglichkeit, die dann bliebe, wäre ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen Johnson auf Antrag der Opposition nächste Woche. Denn danach hätte die Opposition, glaube ich, 14 Tage Zeit, eine neue Regierung zu bilden oder halt Gesetzgebung auf den Weg zu bringen, die das No-Deal-Szenario ausschließt. Aber welche Regierung das sein soll, ist ja im Moment auch noch völlig offen, sodass auch das im Grunde jetzt im Moment keine sonderlich greifbare Strategie ist.
Mein Florian Meinl, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Würzburg. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Und der Brexit, der beschäftigt seit einiger Zeit nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft. Seit dem Referendum im Jahr 2016 verlassen britische und internationale Firmen das Land in Richtung Niederlande. Über die genauen Beweggründe Ludger Katzmierzak.
André Beuys richtet gerade sein neues Büro im Zentrum von Rotterdam ein. Beuys ist Geschäftsführer der niederländischen Filiale des britischen Unternehmens Vitesse PSP, das sich um die finanziellen Belange großer Firmen kümmert. Noch sind sie nur zu dritt in Rotterdam, aber so Beuys, das werde sich sehr bald ändern. Die meiste Arbeit wird jetzt noch in London gemacht, aber wenn der Brexit Tatsache ist, werden wir von hier aus operieren. Ich denke, dass wir Anfang November loslegen, dann mit einem viel größeren Team.
Hier an den Schlag können mit einem viel größeren Team.
Mindestens 10 weitere Mitarbeiter will das Unternehmen bis zum Herbst einstellen. Um den Zahlungsverkehr größerer Betriebe regeln zu dürfen, benötigt Vitesse eine Zulassung, die nur EU-Mitgliedstaaten ausstellen können. Ohne den Umzug hätte der Finanzdienstleister einen Großteil seiner Kunden verloren. Ein typischer Fall, sagt Jeroen Nijland von der Agentur für Investitionen aus dem Ausland. Das Büro kümmert sich im Auftrag des Wirtschaftsministeriums um die Anwerbung und Betreuung internationaler Firmen, die in den Niederlanden investieren wollen. Es geht in erster Linie um Unternehmen, die rechtzeitig eine neue Zulassung benötigen, um aktiv bleiben zu können in Europa. Das betrifft den finanziellen Sektor, aber auch die Medienbetriebe, die Senderechte erwerben müssen. Es geht aber auch um die IT-Branche und Life Science, letzteres vor allem, weil die Europäische Arzneimittelagentur bereits hier ist. Der amerikanische Informationsdienstleister Bloomberg hat bereits Teile seines Geschäfts von London nach Amsterdam verlegt. Auch der US-Medienkonzern Discovery ist in die niederländische Hauptstadt gezogen und hat hier die Sendelizenzen für seine 8 Fernsehsender bekommen. Da die Zeichen mehr und mehr auf einen No-Deal-Brexit stünden, wachse sowohl bei britischen als auch bei internationalen Firmen die Unruhe. Knapp 100 Betriebe seien bisher schon umgezogen, wobei die meisten trotzdem einen Standort in Großbritannien behalten hätten, erklärt Jeroen Nijland. Das Vereinigte Königreich ist natürlich selbst ein großer Markt mit 70 Millionen Konsumenten. Die Unternehmen haben also weiter ein Interesse daran, dieses Land zu bedienen, auch nach dem Brexit. Aber sie brauchen natürlich einen Zugang zum europäischen Markt. Laut der Agentur für Investitionen aus dem Ausland hat allein die Ansiedlung der ersten 62 Firmen bereits 2.500 neue Arbeitsplätze in den Niederlanden geschaffen. Hinzu kommen Investitionen in Höhe von 310 Millionen Euro. Es werden weitere Betriebe hinzukommen, versichert Nijland, dessen Büro derzeit mit 325 umzugswilligen Unternehmen im Gespräch ist. Mit den Konzernen kommen auch immer mehr ausländische Familien in die niederländischen Städte. Der Verbund Internationaler Schulen baut daher gerade in Amsterdam provisorisch ein neues Grundschulgebäude auf. Nur so sei es möglich, die vielen neu angemeldeten Kinder auch unterbringen zu können, sagt der Leiter des Projekts Boris Prikatz. Dies ist eine Übergangslösung. Wir werden hier etwa 3 Jahre bleiben und dann ziehen wir zu unserem endgültigen Standort, denn die Schülerzahl steigt sehr schnell. Unter den Konzernen, die es in die Niederlande zieht, sind nicht nur britische Unternehmen, sondern auch viele amerikanische, asiatische und australische Firmen, die in Europa aktiv sind. Bei der Ansiedlung solcher Multinationals konkurriert Holland mit anderen EU-Ländern, vor allem mit Frankreich, Irland, Deutschland, Belgien und Luxemburg. Als Wirtschaftsbotschafter seines Landes weiß Jeroen Nijland sehr genau, warum gerade die Niederlande bei vielen Betrieben so hoch im Kurs stehen. Was die Niederlande sehr attraktiv macht, ist, dass es ein international orientiertes Land ist, mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung. Fast jeder hier spricht Englisch und wir haben gute Verbindungen zum Rest der Welt. Außerdem wirbt das Land mit günstigen Steuern, mit seinem Großflughafen Schiphol, dem Hafen in Rotterdam und der Nähe zum Nachbarn Deutschland. Argumente, die auch die Brexit-Kritiker aus Schottland überzeugt haben. Deshalb will das Fährunternehmen TEC Ferrigan die zurzeit noch genutzte Verbindung zwischen Dover und Calais durch eine neue Strecke zwischen Rosehead in der Nähe von Edinburgh und Eemshaven in der Provinz Groningen ersetzen. Viele schottische Unternehmen rechnen künftig mit langen Zollkontrollen und Wartezeiten. Bei einer direkten Verbindung mit den Niederlanden würden solche Kontrollen wegfallen. Wegen des Brexits hat die Lehrerin Danielle Turner ihre schottische Heimat schon vor ein paar Monaten verlassen. Durchaus aus Protest, sagt sie. Nach dem Brexit dachte ich mir, das mache ich nicht mit. Ich wollte einfach weg. Nun arbeitet sie an einer der internationalen Grundschulen von Boris Prikatz in Amsterdam. Und da werden Lehrkräfte ja gerade dringend benötigt.
Ein Beitrag von Ludger Katzmierzak. Zu laxe Gesetze und Regularien, horrende Zinsen und teils sehr alte Verträge. Unter anderem darauf sollten Sie achten, wenn Sie in Tschechien einen Kredit aufnehmen möchten. Ansonsten enden Sie womöglich tief verschuldet. So geht es zumindest einigen Menschen in dem Land. Einen Ausweg aus den Schulden versprechen nun tschechische Anwälte, dank digitaler Methoden. Unser Autor Kilian Kirchgessner hat einen dieser Anwälte besucht.
Nur ein dezentes Klingelschild unten an der Tür weist auf den Mann hin, der zurzeit die tschechische Kreditbranche durcheinanderwirbelt. An der Gegensprechanlage meldet sich ein Mitarbeiter. Im zweiten Stock des unscheinbaren Bürohauses in Prag öffnet der Mann am Empfangstresen die Tür zu einem kleinen Konferenzraum mit Sperrholztisch und weißen Wänden.
Möchten Sie Kaffee, Tee, Wasser? Der Herr Anwalt kommt gleich.
Der Herr Anwalt ist 35 Jahre alt. Er heißt Petr Niemetz und ist spezialisiert darauf, den Gerichtsvollziehern und windigen Kreditvermittlern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Petr Niemetz ist ein stämmiger Mann mit eleganter Brille und schwarzem Poloshirt, die Stimme energisch.
Mit den Mandanten treffen wir uns meistens nicht. Der Kontakt läuft über das Internet. Wenn wir uns mit jedem treffen sollten, das würde gar nicht funktionieren.
Petr Niemetz hat eine Internetseite mit dem einprägsamen Namen. Der Gerichtsvollzieher hat Pech. Und wer sich in Zwangsvollstreckung befindet, kann sich bei ihm melden.
Wir leben davon, dass wir Prozente nehmen in den Fällen, wo wir helfen können.
Petr Niemetz macht sich die Instrumente der dubiosen Kreditvermittler zu eigen. So wie sie automatisiert und digitalisiert er seine Einsprüche und Klagen. Petr Niemetz setzt vor allem bei Formfehlern in Verträgen an.
Manchmal geht es aber auch darum, dass die Zwangsvollstreckung unangemessen ist und gegen grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates verstößt. Stellen Sie sich vor, jemand nimmt einen Kredit von umgerechnet 800 Euro auf und der Gerichtsvollzieher fordert dafür jetzt mit allen Gebühren und Zinsen 12.000 Euro. Stellen Sie sich weiter vor, diese Schuld wächst jeden einzelnen Monat wegen vertraglich vereinbarter Strafzahlungen um 400 Euro an. Der Schuldner zahlt jeden Monat 250 Euro ab, weil er mehr von seinem Lohn nicht bezahlen kann. In dem Fall werden die Schulden nicht weniger, sondern sie wachsen immer weiter. Das wäre eine endlose Sache.
Dank der Effizienz seiner Arbeit ist Petr Němec zum Schreck von vielen privaten Kreditanbietern und Gerichtsvollziehern geworden. Nach eigenen Angaben hat er inzwischen mehr als 3000 Zwangsvollstreckungen gestoppt. Jede Woche kämen rund 100 neue Anfragen dazu. Er kämpft sich dafür durch ein Gestrüpp von Rahmenbedingungen, die spezifisch sind für Tschechien. Dazu zählt zum Beispiel, dass Gerichtsvollzieher, anders als in Deutschland, nicht verbeamtet sind. Es sind meistens Anwälte, die das als Konkurrenzgeschäft auffassen. Deshalb hat ein Schuldner häufig gleich mit mehreren Gerichtsvollziehern zu tun, weil jeder Gläubiger für seine Ausstände einen anderen beauftragt hat. Und jeder stellt dem Schuldner eigene Honorare, eigene Reisekosten und Aufwendungen in Rechnung. Und dann sind da noch private Schiedsgerichte, die in vielen Kreditverträgen als zuständige Instanzen genannt werden und die fast immer zugunsten der Gläubiger entscheiden, die sie auch bezahlen.
In den 1990er Jahren war die tschechische Justiz nicht die schnellste und die Gläubiger hatten Probleme, an Urteile zu kommen. Also sagten sie, wir gründen Schiedsgerichte, die machen das schneller und billiger. Und tatsächlich haben viele von denen 17 Entscheidungen pro Tag getroffen, inklusive Wochenende und Feiertage. Das zeigt, dass die das einfach automatisiert ausgedruckt haben. Heute sind solche Verfahren verboten.
Viele der Zwangsvollstreckungen beruhen aber immer noch auf den Urteilen dieser Schiedsgerichte. Und das ist die Stelle, an der Petr Němec ansetzt. Heute, sagt er, sei das ganze System schon besser eingestellt. Und dann sagt er einen überraschenden Satz.
Es ist gut, dass wir alle Angst vor dem Gerichtsvollzieher haben. Es wäre Unsinn, wenn wir diese Angst nicht hätten. Das wäre genauso, als hätten Verbrecher keine Angst vor dem Gefängnis.
Was sich ändern müsse, sei vor allem die Tatsache, dass die Gerichtsvollzieher nicht wirtschaftlich unabhängig von den Gläubigern seien. Hilft er aber nicht mit, die Gläubiger um das Geld zu bringen, das ihnen von säumigen Schuldnern nun einmal zusteht? Petr Němec schüttelt den Kopf.
Wir helfen Schuldnern auf Kosten der unehrlichen Gläubiger. Und das ist letztlich im Interesse der ehrlichen Gläubiger. Wenn eine obskure Firma aus 20.000 Kronen Schulden eine 500.000 macht und der Schuldner sein ganzes Leben in der Zwangsvollstreckung verbringt, dann kommen die anständigen Banken, bei denen er auch Kredite aufgenommen hat, nie zum Zuge. Wir schießen also diese Zwangsvollstreckung ab. Der Unehrliche kriegt nichts und die Ehrlichen kommen an ihr Geld. Wir bereinigen also den Markt von den schlechten Kreditgebern.
Wobei Petr Němec, der Anwalt, die Kreditvergabe auch nicht auf die streng regulierten Banken beschränken würde. Private Darlehensanbieter hätten ihre Berechtigung, sagt er, und öfters höre er von seinen Mandanten auch Dankbarkeit, etwa wenn sie beinahe ihre Wohnung verloren und nur noch von privaten Kreditfirmen Geld für die Miete bekommen hätten.
Für uns ist die Erfahrung aus der Slowakei interessant. Dort sind Nichtbanken, also die privaten Kreditfirmen, nach einer strengen Regulation fast vom Markt verschwunden. Wer dort Geld braucht, der geht auf den Schwarzmarkt. Und das sind echte Wucherer.
Eine Reportage von Kilian Kirchgessner. Und morgen geht es in unserer Reportage um Zwangsvollstreckung in Tschechien. Diese droht vor allem im Norden des Landes einigen Menschen. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.